Ein ruchloser Dieb, dessen wertvolle Beute ihn nicht mehr losließ. Ein zum Tode Verurteilter, der als kopfloser Reiter den Frauenberg unsicher macht. Eine alte Frau, die zur nächtlichen Stunde die Bewohner der Webergasse das Fürchten lehrt. Und eine verhunzte Delikatesse, die Eichstätt zum Gespött werden ließ.
Und was haben sie gemeinsam? Sie alle fanden ihren Weg nach Eichstätt. Zumindest behaupten das Legenden und Sagen.
In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de.
In den letzten beiden Podcast-Folgen haben wir ja schon ziemlich viel über die Geschichte von Eichstätt erfahren. Also ich meine, wie die Dinosaurier die Gegend unsicher machten oder auch was Willibald und Walburga für einen Einfluss auf unsere Stadt hatten.
Aber neben den historischen Aspekten hat Eichstätt auch noch eine ganz andere Seite zu bieten. Denn an den unscheinbarsten Orten liegen Sagen und Legenden verborgen, die ein ganz neues Licht auf die kleine Bischofsstadt werfen.
Ich bin Zoe.
Und ich bin Pia.
Und wir sind Journalistikstudentinnen an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. In dieser Folge nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Eichstätter Wälder und Gassen.
Aber wir sind nicht allein, sondern mit von der Partie sind zwei Gäste, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben Adalbert Liener. Er ist pensionierter Polizeibeamter und hat als Kirchen-, Stadt- und Naturparkführer schon einige Führungen für Kinder und Erwachsene gemacht. Und wir haben auch Rudolf Hager zu Gast, der als Zollbeamter an allen möglichen Grenzen gearbeitet hat, aber seine Liebe zu seiner Heimatstadt Eichstätt ist immer geblieben. Seit über 50 Jahren beschäftigt er sich mit Legenden und Sagen. Aber bevor wir uns auf den Weg machen, Herr Liener, was sind denn überhaupt Legenden und Sagen?
Legenden sind Begebenheiten, meines Erachtens nach, die irgendwas sich ereignet haben. Die Menschen haben das erzählt und immer wieder wurde ein Stückchen über die Jahrhunderte hinaus dazu erfunden, dazu geschrieben, dazu gedacht, dazu gesagt. Und daraus entstehen dann eben diese Legenden. Während Sagen sind meines Erachtens Dinge, die eigentlich mehr erfunden sind, märchenähnlich, sage ich mal.
Ja gut, nachdem wir das jetzt geklärt haben, jetzt lehnt euch zurück, macht es euch bequem und begleitet uns auf eine Reise in ein Eichstätt vor unserer Zeit.
Zoe, wenn du jetzt spontan an unser Eichstätt denkst, was fällt dir denn da sofort ein?
Ja, also ich meine, wir studieren ja, also auf jeden Fall die Uni und der Campus und wir haben uns ja auch total oft schon an der Altmühl getroffen. Also, ach ja, und dann die Stadt ist einfach so schön mit den kleinen verwinkelten Gassen.
Ja, okay. Und die Häuser. Aber also ich will auf was Bestimmtes raus. Was fällt dir denn sonst noch was ein?
Ja, also ich meine, Eichstätt ist ja auch, also was mir jetzt da noch einfällt, ist natürlich der Dom, also die Kirchen und die Klöster und auch die Kapellen.
Ja, genau, danke. Eichstätt ist auch besonders bekannt für seine kirchlichen Bauten. Also die Willibaldsburg und die Frauenbergkapelle, die kennt ja eigentlich jeder. Aber kennst du den Frauenberg eigentlich?
Ich bin mir nicht sicher, aber ist das nicht da, wo es diese Pizzeria auch in der Hauptstraße gibt? Also ich glaube, For You heißt die oder
typisch
so.
Typisch, sorry, mal wieder nur ans Essen denken.
Ich meine, da sehe ich halt immer das Straßenschild, das da hoch zum Frauenberg geht.
Ja, aber deswegen bist du da auch schon oben gewesen?
Ja, nee, oben war ich da bisher jetzt echt noch nicht.
Ja, also ich meine, mal abgesehen von der Willibaldsburg und der Frauenbergkapelle, da kann man da ja auch super wandern gehen, ne, und die Natur genießen und so. Da will ich jetzt mit dir auch mal hochschauen und langgehen. Mhm. Aber man muss halt jetzt aufpassen, dass einem nichts geklaut wird.
Warum sollte mir da was geklaut werden? Was kicherst du denn da jetzt so?
Hä, hey, kannst du nicht die Legende vom Dieb am Frauenberg?
Ja, nee, was ist denn da passiert?
Also, da hat sich nämlich etwas Komisches zugetragen. Im 11. Jahrhundert hat es ein Dieb gewagt, einen goldenen Armreif der heiligen Walburga und einen goldenen Kelch aus der Kirche zu stehlen. Dies passierte unter der Regierung des Bischofs Heribert, der von 1022 bis 1042 Bischof gewesen ist. Und unter seiner Amtszeit wurde eben die St. Walburg gebaut. Der Dieb wollte seine wertvolle Beute auf dem Frauenberg zunächst vergraben, um sie dann später wieder sicher abholen zu können. Und das ist zwischen der Willibaldsburg und der Frauenbergkapelle passiert.
Ja, okay, gut. Und was ist daran jetzt so komisch? Ich meine, ja.
Ja, bis dahin noch nichts. Aber als er dann seine wertvolle Beute am Boden hingelegt hat und dann mit einem Spaten angefangen hat, ein Loch zu graben, da ist was Seltsames passiert. Eine unbekannte Gewalt hielt ihn fest und er konnte sich nicht mehr wegbewegen. Also so in dieser Position musste der Täter dann die ganze Nacht wie angewurzelt stehen verbringen. Er konnte sich kein Stück bewegen, er konnte sich nicht mal hinlegen. Und egal wie viel er auch fluchte, es half ihm nichts. Und vor lauter Zehren mit Händen und Beinen waren seine Hände und Beine auch schon total verkratzt und blutverschmiert und voller blauer Flecken.
Oh, das hört sich ja echt schrecklich an.
Ja, und wenn man denkt, das kann nicht schlimmer kommen, dann legt das Schicksal natürlich nochmal eine Schippe drauf. Dann kam noch ein Unwetter. Mehrmals schlugen Blitze in seiner Nähe ein und von diesem Blitz wurde auch ein Baum getroffen, der dann direkt neben ihm krachend zu Boden fiel. Starker Regen und starker Wind haben ihm das Leben natürlich auch nicht einfacher gemacht. Und dann bekam er Todesangst, schrie laut um Hilfe, aber niemand hörte ihn. Er weinte, er hatte Schmerzen und vor Angst fing er dann zum Beten an. Er schwor bei der heiligen Walburga, dem heiligen Willibald und eigentlich allen Heiligen, also Jesus und Maria Mutter Gottes, dass er in Zukunft ein ehrliches Leben führen werde. Also natürlich auch nichts mehr stehlen würde. Er brachte sogar ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du Maria zusammen.
Okay, und hat das was gebracht? Also konnte er sich dann wieder befreien?
Ja, erstmal nicht. Also er stand die ganze Nacht da, bis der Morgen nahte. Er hörte sogar schon von der Ferne die Glocken des Doms und der St. Walburg läuten. In der Kirche hatte man schon die Hoffnung aufgegeben, dass die gestohlenen sakralen Gegenstände wieder auftauchen würden. Doch plötzlich hörte er Frauenstimmen in seiner Nähe und schrie laut um Hilfe. Bei den beiden Frauen handelte es sich um zwei ältere Kräuterfrauen. Sie wollten auf dem Frauenberg frische Kräuter suchen, die sie am Markt in der Stadt verkaufen wollten. Als sie ihn sahen, erkannten sie natürlich sofort die Situation. Er stand wie angewurzelt da, vor ihm der goldene Armreif und der Kelch. Er bettelte sie an, ihm zu helfen und versprach jedem von ihnen 10 Gulden. Also das wäre umgerechnet ungefähr 500 Euro.
Okay, für 500 Euro würde ich mir das schon überlegen. Also ich weiß zwar nicht, ich wüsste nicht, wie ich dem helfen sollte, aber 500 Euro?
Boah, ich meine, 500 Euro ist ein Sümmchen. Ja. Also ich hätte es mir auch definitiv überlegt. Aber die Frauen, obwohl sie bettelarm waren, haben entsetzt abgelehnt. Weil sie haben gesagt, sie wollten mit diesem Frevel nichts zu tun haben. Die waren noch ein bisschen religiöser, haben sich bekreuzigt, ein kurzes Gebet gesprochen und sich dann beraten, was sie tun sollten. Sie haben sich dann darauf geeinigt, dass eine Frau nach Eichstätt laufen sollte, um den Sachverhalt bekannt zu geben. Und die andere ist beim Dieb geblieben und hat darauf geachtet, dass die Beute nicht auch noch in falsche Hände geriet. Jetzt war dann die Sache auch bald erledigt. Einige Soldaten ritten zum Frauenberg, nahmen den Täter fest und brachten die Beute zurück ins Kloster zu den dankbaren Nonnen.
Okay, und was ist dann aus dem Dieb geworden?
Mit dem Dieb wurde kurzer Prozess gemacht. Also er wurde wahrscheinlich noch am nächsten Tag zum Tode verurteilt, aufgehängt und seine Leiche hängen gelassen, wie es damals halt üblich war, um weitere Diebe abzuschrecken. Die sterblichen Überreste wurden dann unter dem Galgen vergraben. Die beiden alten Frauen aber wurden für ihre Ehrlichkeit belohnt und von den Schwestern der St. Walburg bis zu ihrem Lebensende versorgt.
An der Stelle, wo dies geschehen war, ließ Bischof Heribert auf dem Frauenberg eine Kapelle errichten. So heißt es zumindest, aber Herr Hager, Zoe und ich, wir sind gerade oben gewesen und wir haben keine Kapelle gefunden. Wissen Sie zufällig, was damit passiert ist?
Nun, es geht um die Entstehung des Klosters St. Peter und Bartholomä. Und da heißt es, im Kloster St. Walburg wurde ein Überfall gemacht. Ein Mann ist also eingebrochen, hat den Mesner K.O. geschlagen sozusagen, hat dann heilige Dinge entwendet und ist darauf am Frauenberg und hat sie unter einer überhängenden Felswand oder über Felsen einfach vergraben. Ja. Und da hat man sie dann gefunden und das war dann am Bartholomäustag und es wurde ein Kloster da dort gegründet. Zunächst einmal nur eine Kapelle und später sind dann 2 Kirchen gebaut worden und es wurde ein Kloster. Es gibt da auch wieder noch eine Geschichte, dass der Bischof damals alle die Kleriker rauf hat, die er so irgendwie nicht so richtig hat brauchen können. Das Kloster ist dann bestanden. Wann es genau war, ist nicht sicher überliefert. Es gibt kaum wirkliche Fakten, die da was aussagen können. Das Kloster ist dann im Dreißigjährigen Krieg, 1634, wo Eichstätt ja fast ganz verbrannt wurde, auch vernichtet worden. Und es waren nur noch Ruinen da. Und die werden wahrscheinlich die Leute dann, die am Frauenberg ihre Häuser gebaut haben, wieder die Steine geholt haben und damit ihre Häuser aufgebaut haben. Und so ist eigentlich fast nichts mehr übrig von dem Ganzen. Das soll ja damals sogar der Ölfluss kurz ausgesetzt haben in St. Walburg.
Wegen dem Diebstahl?
Wegen dem Vorfall, ja. Der Ölfluss hat immer wieder mal ausgesetzt. Einmal waren die Nonnen nicht einig, ja, und da hat der Ölfluss ausgesetzt. Und eben auch bei diesem Diebstahl, bei dem Überfall, wo man ja angeblich auch einen Mesner verletzt hat, da hat also auch der Ölfluss ausgesetzt.
Ach, der Mesner wurde auch verletzt. Herr Lina, finden Sie denn, dass der Dieb denn seine gerechte Strafe bekommen hat?
Das mit den Strafen ist so eine Geschichte. Und zwar die Strafen im Mittelalter oder auch ein bisschen vorher waren ja sehr hart. Ja? Und damals war ja das nicht das Prinzip wie heute der Resozialisierung, sondern knallhart Sühne. Und natürlich sehe ich jetzt aus der damaligen Zeit, waren diese Strafen durchaus gerechtfertigt. Ja, man muss auch sagen, es gibt natürlich auch Todesurteile für einen Diebstahl. Für einen ganz kleinen Diebstahl von am Wochenmarkt von mir aus von ein paar Äpfeln sind damals auch Landstreicher und solche Leute hingerichtet worden.
Also das, für Äpfel?
Für Äpfel oder Kartoffeln, irgend sowas. Das ging blitzschnell und vor allem diese Hinrichtungen, die damals waren, die haben sich innerhalb von Stunden vollgezogen. Das heißt also, wenn dieser Täter hier erwischt worden ist, also spätestens am gleichen Tag oder am nächsten Tag ist er gehängt worden. Öffentlich meistens.
Öffentlich. Das ging aber ganz schön schnell dann.
Das ging ruckzuck.
Also wenn ich heute an unser Rechtssystem denke, da dauern ja Verhandlungen schon ziemlich lange.
Ja.
Wir haben kurz einen Prozess gemacht.
Daher kommt der Ausdruck kurzer Prozess.
Genau, richtig? Das ist wahrscheinlich.
In der Geschichte geht es ja auch darum, dass der Dieb von einer höheren Macht festgehalten wird. Glauben Sie denn an eine höhere Macht?
Das ist also meines Erachtens eine Sache, ein Geheimnis, das wir vielleicht nie lösen werden. Ich glaube schon, dass es solche Dinge gibt, auch heute noch zwischen Himmel und Erde. Aber das genau zu definieren, kann ich Ihnen so nicht bieten. Aber ich glaube schon, dass es durchaus Dinge gibt, die ist auch meiner Frau passiert. Mein kleiner Sohn hatte mal vor 20 Jahren einen Motorradunfall. Und genau in dem Augenblick, wo also das passiert ist, in einer Entfernung von 100 Kilometern von Eichstätt, ist also ein Krankenwagen mit Blaulicht an unserem Haus vorbeigefahren und meine Frau hat an Dirk gedacht.
Ah, Dirk, Ihr Sohn.
So ist es. Das ist auch so eine Geschichte. Irgendwie eine höhere Eingebung, sage ich mal. Aber erklären kann ich das nicht.
Okay, aber ich glaube, ich brauche jetzt echt mal eine Pause. Ich muss mich mal kurz hinsetzen. Da vorne ist ein großer Stein. Ich glaube, da könnte ich mich mal draufsetzen.
Sorry, an deiner Stelle würde ich das nicht tun.
Hä, wieso? Oh Mann, Pia, ich will mich doch nur ganz kurz hinsetzen. Das ist doch nur ein ganz normaler Stein, bitte.
Siehst du nicht das Kreuz da vorne drauf? Das ist kein einfacher Stein, das ist ein Sühnestein.
Ja, und? Okay, was ist da jetzt so Besonderes dran?
Also, heute gibt es ja tatsächlich noch ziemlich viele von solchen Sühnesteinen in unserer Gegend. Also, die sind auch so grau und stehen verwittert in der Landschaft rum. Sie waren damals Teil der mittelalterlichen Rechtsprechung und wurden aufgestellt als Sühne für einen Totschlag. Aber zugleich war man auch der Annahme, dass die Seele eines erschlagenen oder ermordeten Menschen nur im Stein die ewige Ruhe finden würde. Also da, wo der Stein steht, also da, wo du dich jetzt gerade draufsetzen wolltest, ist auf jeden Fall Blut geflossen. Und die Menschen wussten oftmals geheimnisvolle Geschichten zu erzählen, die von unheimlichen Geschehnissen an solchen Plätzen handeln. Also so wundert es mich auch nicht, dass es auch hier bei diesem Kreuzstein spuken soll.
Okay, und was war das dann für ein Spuk?
Also zwischen Weihnachten und Heilig Drei König wollen manche hier einen kopflosen Reiter gesichtet haben, wie er im Galopp auf einem Schimmel über die Waschette ritt. Das müsse, so sagen die Leute, erst so lange tun, bis seine Untaten gesühnt werden. Auch Irrlichter sollen mit seiner Gestalt aufgetaucht sein, die als umherirrende Seele des Reiters gedeutet werden. Diese Irrlichter wurden einer Legende nach zwei Knechten aus einem Dorf im Gäu zum Verhängnis.
Was, Irrlichter? Was sollen denn so kleine fliegende Lichter schon alles anstellen können? Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen.
Ja, unterschätzt die mal nicht. Angefangen hat es nämlich, als sich zwei Knechte zufällig in Eichstätt trafen, wo jeder im Auftrag ihres Dienstherrn etwas zu erledigen hatten. Bevor sie sich jedoch auf den Heimweg machten, gingen sie noch zum Goldenen Hahn in der Sebastiangasse, um sich zu stärken. Der Abend war schon weit fortgeschritten, als sie den alten Kuhweg hinauf in Richtung der Waschette marschierten, um weiter durch den Wald in ihr Heimatdorf zu gelangen. Es war bereits dunkel, und dazu kam noch Nebel auf. Da störte es also nicht weiter, dass sie an dem Kreuzstein vorbei mussten. Einer der beiden wollte sich schon eine ganze Weile sein Pfeifchen anzünden, hatte jedoch kein Schnellfeuer mehr. Da sah er auf einmal ein Lichtlein, wie wild vor sich auf und nieder tanzen. Der Knecht, der so dringend für seine Pfeife ein Feuer brauchte, lief auf das Licht zu und rief: »Halt endlich still, damit ich meine Pfeife anzünden kann!« Dabei wäre er fast über den alten Kreuzstein gefallen, als er in der Dunkelheit hinter dem Licht hereilte. Das Licht aber wanderte immer weiter vor ihm her, immer so schnell, dass er es nicht erreichen konnte. Sein Begleiter sah bald weder was von seinem Freund noch von dem flackernden Licht. Um ihn herrschte tiefe Dunkelheit. Der Nebel hatte alles verschluckt.
Okay, und ja, aber wo war denn dann der andere, beziehungsweise was hat der gemacht, der zurückgeblieben ist?
Ja, als er auf sein Rufen keine Antwort bekam, ging er alleine weiter. Ich meine, sein Begleiter, der den Weg gut kannte, würde ihn bald wieder eingeholt haben. Das dachte er zumindest. Doch am nächsten Tag war der Knecht, der hinter dem Licht hergelaufen war, immer noch nicht zu Hause angekommen. Da fingen sie an, ihn zu suchen, bis nach Eichstätt wieder zurück. Hier haben sie dann erfahren, dass eine männliche Person in der Nacht von einem Felsen auf der Rebdorf-Wasserzeller Talseite tödlich abgestürzt sei. Schulkinder hatten den Verunglückten gefunden, als sie auf einem alten Pfad in die Stadt gingen. Tatsächlich war es der vermisste Knecht. Das Irrlicht hatte ihn dorthin in den Tod geführt.
Aber die Irrlichter, die waren ja ein Teil der Seele von dem kopflosen Reiter. Helena, aber wer war denn dieser kopflose Reiter überhaupt und warum ist er gestorben?
Das ist eines meiner Lieblingsgeschichten. Der Fauser war so ein Mann, der so in der Stadt gewohnt hat, in der Nähe vom Gabriele-Gymnasium. Und der hat in der Zeit, ich glaube im 17. Jahrhundert, hat der, na, im 18. Jahrhundert war das, der hat seine erste Frau getötet. Und damals, und es war einer, wo man heute sagen würde, das ist genau der richtige Ehemann, seine Frau geschlagen, seine Frau vergewaltigt. Damals war es so, dass also in der Zeit hat es die Familie getragen. Also wenn sich da die Frau beschwert hat, dass sie geschlagen worden ist, dann hat man gesagt, ja, das ist halt so. Ne? Und es ist ja geblieben, wenn man sich erinnert. Also diese Geschichte, dass die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde, das war erst am Ende vom 1990 oder so in unserem Gesetz.
Das ziemlich war spät.
Ziemlich spät, ja. Na gut, Und dann hat er wieder geheiratet und hat die zweite Frau auch getötet, ne? Und dann kam die Geschichte, dass dann irgendwer hat Arsen gerochen und hat man nachgeforscht und dann konnte man ihn dem Mord nachweisen. Aus Besonderem an der Geschichte war der Zeitraum, und zwar war das schon im Bereich Königreich Bayern. Das heißt also, der wurde zum Tode verurteilt wegen dieser Geschichte und hatte aber das Recht, beim König Ludwig II. Ein Gnadengesuch zu lassen. Und jetzt musste man also warten, also er konnte nicht getötet werden, bis dieses Gnadengesuch kam. Und das hat sich dann so verzogen, jetzt im jetzigen der Gaststätte in der Stadt, in der Krone, war damals das Landgericht. Und der Richter hat damals eben diesen Bescheid vom König Ludwig, dem, ich glaube der Zweite war es, vorgelesen. Man muss sich vorstellen, da waren ja hunderte von Menschen, die das hören wollten. Es gab kein Mikrofon, es gab ja nichts, ne? Und dann ist der Spruch gekommen, also der Richter hat gesagt, Fauser, steh auf. Der König hat gesprochen, der Stab ist zerbrochen, geht hin und richtet ihn. Haben die also zu den Henkern gesagt, ne? Da haben die dann raufgefahren zum Frauenberg und da waren immer 50 Leute, also Stadtbürger wurden da bewaffnet, damit der zum einen nicht fliehen konnte und zum anderen aber auch der Henker nicht getötet werden konnte, wenn er zum Beispiel versagt hat. Also damals war es so, wenn der Henker versagt hat, ja, ist manch, also man hat ja gesagt, der Verurteilte ist recht auf einen schnellen Tod, also spätestens am dritten musste der tot sein. Und wenn das nicht klappt hat, ist schon mancher Henker von den Leuten gelyncht worden, sage ich mal so.
Also oft hatte der Henker auch einen ganz schönen Druck auf sich.
Der Henker hatte immer einen großen Druck. Und jetzt war es Besondere. Damals war schon Bayern, Königreich Bayern. Und dann war es so, dass da gab es auch ein Schulamt. Und das Schulamt hat beschlossen, dass alle Schulkinder aus dem Bereich Eichstätt, also der Bereich ging ja bis Altmannstein, Buxheim, Titting und so weiter, an dieser Hinrichtung teilnehmen mussten. Das heißt also, die Kinder sind also von der Schule dahin gebracht worden und haben gesehen, wie der getötet worden ist. Und das besonders makabre, das war damals ganz normal. Also heute würden wir für lauter posttraumatische Störungen bei den Kindern gar nicht mehr weiterkommen. Das war damals normal. Das ist auch damals sind da Stände aufgebaut, wie ein Volksfest mit Bier und Fischbraten und Wurstbraten, alles Mögliche. Und dann gab es eine ganze tolle Geschichte, die sich auch so zugetragen haben soll. Und zwar gab es da auch Epileptiker. Und zwar hatten die damals gemeint, wenn man also aus dem Halsblut vom Kopf abgeschlagen, ja, das nimmt, hilft seiner Krankheit. Hat einer gemacht, der ist praktisch nach der Hinzung mit dem Löffel hin und hat sich da aus dem Hals mit dem Blut bedient von dem. Ne? Heute würden da die Leute dutzendweise umfallen.
Ja.
Das war damals eine Selbstverständlichkeit.
Also
ne?
Der hat einfach mit einem Löffel?
Mit ganz normalen Löffel oder Kochlöffel oder sowas. Ne? Und da gibt es noch eine Besonderheit. Eigentlich hätte der Fauser gar nicht mit Schwert getötet werden können, sondern man hätte ihn aufhängen müssen. Und zwar gab es den Unterschied damals zwischen der ehrenhaften Todesstrafe und der unehrenhaften Todesstrafe. Der Unterschied ist der, bei der ehrenhaften Todesstrafe, Französische Revolution, da wurden die geköpft und die konnten ihren Leichnam mit nach Hause nehmen. Ja? Bei der unehrenhaften ist der gehängt worden und der Gehängte ist hängen geblieben, bis er halt von Raben oder irgendwas zerfressen worden ist, mhm. Ne? Oben am Doktorberg da oben. Und der Henker, also der Fauser, hätte eigentlich gehängt werden müssen nach dieser Straftat. Warum er, vielleicht hat jemand bestochen, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass der den Henker bestochen hat.
Ah, okay, aber das, ich meine, das ist schon krass. Das ist echt. Also, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass ich meine Schüler dazu gezwungen werden, sich das anzusehen.
Die Kinder, also ja. Ich glaube.
Ja, du, und die Kinder wurden tatsächlich da, also mit Pferdewagen oder zu Fuß, keine Ahnung, sind die da hingebracht worden. Das sind da große Entfernungen. Altmarschein sind 50 Kilometer zum Beispiel.
Ja, aber ich meine, dass sich die Menschen da so dran erfreut haben. Ich meine, heute würde das ja überhaupt nicht mehr funktionieren. Da würde man ja denken, dass die Menschen verrückt wären, dass sie sich das freiwillig und aus Spaß angucken. Also es ist ja schon ganz schön brutal.
Es ist auch so ein bisschen wie bei einem Unfall. Man möchte nicht hingucken, aber man kann nicht anders. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Phänomen.
Ja, der spielt da mit.
Jetzt haben wir viel über die Hinrichtung erfahren, aber wir haben auch gelesen, dass das ja die letzte Hinrichtung war in Bezug auf den Fauser. Und wissen Sie zufällig, warum die Hinrichtungen abgeschafft worden sind danach?
Ja, man hat einfach festgestellt, dass die Hinrichtung halt nicht mehr zeitgemäß ist. Ja? Also es war die letzte öffentliche in Eichstätt, muss man sagen. Es war die letzte öffentliche Hinrichtung in Eichstätt. Ne? Es gab aber dann schon noch Hinrichtungen in Eichstätt. Zum Beispiel also einen Tag vor Kriegsende 1945 wurden ja zwei hingerichtet, aufgehängt vor der Schutzengelkirche. Aber das haben wir jetzt nicht als öffentlich bezeichnet in dem Sinn, sondern das war ja mehr eine Straftat von den Nazis damals. Ne? Es gab später schon noch Hinrichtungen, auch nicht mehr öffentlich.
Dann erinnert der Stein ja an die letzte öffentliche Hinrichtung. Also macht es den Ort noch besonderer. Herr Hager, welche Bedeutung könnte denn dann der kopflose Reiter speziell jetzt für diesen Ort haben?
Den kopflosen Reiter gibt es an anderen Orten auch.
Genau.
Das ist sowas, was Mystisches einfach. Im Buchtal-Tor haben wir den ja auch. Ja, da reitet er durch die geschlossene Toranlage durch die Webergasse vor, Petelli-Straße zurück und wieder raus. Und dann heißt es immer, wenn man den gesehen hat, ist eine Viehseuche ausgebrochen. Also das sind so Geschichten, die haben keinen Hintergrund.
Aber der kopflose Reiter steht irgendwie immer für etwas Nicht-Gutes.
Genau, ja. Es gibt ja eine Aussage, dass der Papst Mitte des 19. Jahrhunderts einmal mit einem Gebet sämtliche Geister beschworen hat, dass die also für eine ganz lange Zeit nicht mehr in Erscheinung treten können.
Jetzt wird es aber langsam dunkel. Jetzt würde ich mich mal langsam auf den Heimweg machen. Ja, wenn wir hier jetzt so lang laufen, hast du recht. Eichstätt hat schon ganz schön viele kleine verwinkelte Gassen.
Warte mal, wo sind wir hier eigentlich gerade?
Gute Frage. Warte mal, da vorne ist ein Schild. Ich schau mal ganz kurz nach. Webergasse. Wow, okay, da bin ich auch noch nie gewesen.
Was hast du gesagt? Webergasse?
Ja, also das steht zumindest auf dem Schild da drüben an der Ecke.
Pia, ich glaube, wir müssen hier mal schnell weg.
Was, wieso? Warum schaust du jetzt so entgeistert?
Ja, weißt du nicht, was hier passiert ist? Hier hat die Kerzenhanni ihr Unwesen getrieben. Und das ist noch gar nicht so lange her. Zu einer Zeit, als unsere Urgroßeltern noch jung waren, vielleicht auch noch ein bisschen früher, da haben sich manche Leute nicht getraut, nachts durch die Webergasse zu laufen, weil sie eben befürchteten, der Kerzenhanni zu begegnen.
Ja, okay, schön und gut, aber ich meine, was ist eine Kerzenhanne?
Okay, pass auf, das war so. Augenzeugen beschrieben sie als ein grausiges Gespenst, eine gebückt einhergehende Greisin, der die schlohweißen Haare wirr in die Schläfen und Stirn hing und ihre Falten deutlich zu erkennen waren. In jeder Hand soll sie eine brennende Kerze gehalten haben. Die erste Begegnung mit ihr hatte die kleine Rosa Körber, als sie nachts auf dem Heimweg durch die Gasse lief. Ohne sich große Gedanken zu machen, traf sie auf die alte Frau, doch als sie sich ihr näherte, bemerkte sie etwas Komisches. Der Mund der Greisin bewegte sich unaufhörlich, so als würde sie sprechen, doch es kam kein Ton dabei heraus. Die kleine Rosa erzählte von dieser komischen Begegnung, doch da sie erst 11 Jahre alt war, ließ man sie reden und niemand dachte sich etwas dabei. Eine Woche später ging der Ferstl-Toni nachts durch die Webergasse. Er war Bräuknecht beim Wollmut und begab sich mit einem vollen Maßkrug in der Hand auf den Nachhauseweg. Plötzlich tauchten 2 Lichtpunkte vor ihm auf und als er sich näherte, stand er vor einer alten Frau.
Mit 2 Kerzen in der Hand?
Mit 2 Kerzen in der Hand. Die alte Frau verharrte vor ihm und starrte ihn mit seltsam funkelnden Augen an. Der Toni betrachtete sie eine Weile, schlug dann aber einen Bogen um sie und ging dann einfach weiter. Als er sich noch einmal nach ihr umdrehte, hatte sie die Hände mit den Kerzen ein wenig erhoben und während sie das tat, wandte sie nicht ein einziges Mal ihren Blick von ihm ab. Er murmelte nur, »Ist nicht nötig, dass du mir mit deinen Kerzen heimleuchtest. Ich finde den Weg auch so.« Doch kaum hatte er die Worte ausgesprochen, war die Alte wie vom Erdboden verschluckt. Verwirrt blieb der Bräuknecht stehen und fragte sich, ob das, was er gesehen hatte, Wirklichkeit war oder ob er nicht vielleicht doch zu viel getrunken hatte. Als er dann zu Hause ankam und seinen Maßkrug auf den Tisch stellte, merkte er, dass sich kein Tropfen mehr darin befand. Seine Frau, die glaubte ihm natürlich kein Wort und beschimpfte ihn erstmals einen Saufkopf.
Ja, also ich meine, ich hätte ihm auch nicht geglaubt, aber ja. Hat man die dann nochmal gesehen, die Kerzenhanne?
Also das war so, am Freitag darauf, da wollte die Frau des Ferstlers, also die Frau, die ihm nicht geglaubt hat, die wollte ihrer Mutter, die auch in der Webergasse wohnte, Schmalznudeln zum Abendessen vorbeibringen. Als sie auf die menschenleere Gasse trat, kam ihr eine Person entgegen, die schon von Weitem zu sehen war, da sie in jeder Hand eine brennende Kerze trug. Da fiel ihr dann wieder die Geschichte ihres Mannes ein und sie blieb stehen, um die Greisin anzusprechen. Doch diese war dann bereits verschwunden. Und mit ihr auch die Schmalznudeln für ihre Mutter. Die Frau des Ferstlers konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und zog von da an los, um den nächtlichen Begegnungen nachzugehen. Die Abenteuer der Ferstlin und ihres Mannes sprachen sich dann schnell herum und auch andere Leute behaupteten darauf, ihr begegnet zu sein. Und so entstanden dann die wunderlichen Erzählungen der Kerzenhanne in der Webergasse, wie sie dann auch bald genannt wurde eben.
Und wie ging es dann weiter? Herr Hager, wissen Sie da was dazu?
Ja, das war dann 0,nix da in dem Viertel Gesprächsthema Nummer 1. Und oben im Weißen Ross, da waren ein paar Burschen immer beim abendlichen Stammtisch beieinander gesessen. Und da war natürlich irgendwann einmal auch das Thema die Kerzenhanne. Ja, die haben da natürlich erzählt. Und neben dort ist es ein alter Pensionist gesessen aus Eichstätt. Der hat sich das so vom Nebentisch aus mitgehört. Dann hat er gedacht, na, die Kerzenhanne, die darf mich auch mal interessieren. Und von da an hat er seinen Heimweg immer durch die Webergasse genommen. Es ist natürlich nie etwas passiert. Er hat nie die Kerzenhanne kennengelernt. Und da haben die Burschen am Nachbartisch irgendwie mitgekriegt, dass der alte Pensionist da immer durch die Webergasse heimgeht. Und dann haben sie gesagt, komm, jetzt machen wir dem mal die Kerzenhanne. Ja, also es hat sich einer einen Umhang besorgt, ja, und Kerzen, und dann, wie der wieder durchgegangen ist, sind sie nachgeschlagen. Der Rentner, nichts ahnend, geht vorne raus. Plötzlich steht vor ihm, wie aus dem Boden gewachsen, die Kerzenhanne. Er hat dann nicht gezuckt, hat fast nichts rausgebracht. In seiner Verzweiflung hat er nur gestammelt, grüß Gott, und ist weitergegangen. Er ist heimgekommen, natürlich war es aufgeregt, hat sich ins Bett gelegt und hat geschlafen, passiert ist ihm gar nichts. Nun in der Früh, oder beziehungsweise schon in der Nacht, kam der Nachtwächter vorbei, die Sache ist von mir noch ein wenig eingefügt, ja, und sieht da ein paar Burschen, die in der Nähe von damaligen Gefängnis stehen und treten am Boden und treten und treten und der Mund bewegt sich Aber hören tut man nichts und vorwärts sind sie auch nicht gekommen. Nachtwetter hat schon einen Gezwitscher gehabt unten in der Wirtschaft. Da hat er gedacht, die Burschen, die sind ruhig, da kann ich ruhig weitergehen. Er ist also weitergegangen. In der Früh um 7 Uhr kommt dann der Herr Gendarm, der hat Dienst gehabt, geht er in die Arbeit und sieht die Burschen natürlich auch, wie die da umeinander treten, aber man hat nichts gehört. Dann schreit er rüber zu denen, was ist denn los mit euch? Keine Antwort, keine Antwort. Nochmal, ich möchte jetzt mal wissen, was mit euch los ist, hat er gesagt. Wieder keine Antwort. Und da will er gerade rübergehen und will die da ein wenig packen und schütteln. Und in dem Moment läutet die Glocke von St. Walburg in der Früh zum Gebet. Und in dem Moment war der Bann von den Burschen gelöst. Und sie haben den Gendarm alles erzählt, dass sie eigentlich den alten Pensionisten erschrecken wollten, ja. Aber plötzlich ist die Kerzenhanne vor ihnen gestanden und von da ab haben sie sich nicht mehr rühren können und nicht mehr bewegen können. Bewegen schon, aber nicht mehr halt rühren können, haben nicht mehr fort können, haben nicht mehr reden können, war nichts mehr. Sie waren einfach gebannt. Ja. Und nun waren sie da endlich erlöst. Sie sind die ganze Nacht getreten und waren hundemüde. Ja, und dann hat der Gendarm die natürlich gehen lassen, weil ist ja nichts Besonderes gewesen. Ja. Und die Kerzenhanne hat man dann immer wieder einmal gesehen, dass sie da durch die Webergasse geschlichen ist. Und dann haben ein paar Leute sind hergegangen und haben für die eine Messe lesen lassen in St. Walburg. Und von dem Moment an war die Kerzenhanne erlöst und man hat sie nie mehr gesehen.
Ja, was ich noch interessant finde, obwohl das ja jetzt nicht so lange her ist, und die Leute sagen ja auch immer, sie glauben nicht an Geister und Spukgespenster, aber trotzdem wurden ja Messen gelesen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Sowieso, ja. Wenn da irgendjemand der Spukgestalt rumläuft, dann hat es also doch einen unheimlichen Hintergrund. Und dafür ist dann die Kirche da, die das Ganze wieder beseitigt, mit Gottes Hilfe. Lasst man Messen lesen, dann vergeht's.
Herr Hager, aber hat man denn eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?
Überliefert ist es nicht, aber es kommt in so einem Fall manchmal vor, dass irgendeine Frau gestorben ist, die so ein bisschen den Geruch des Besonderen gehabt hat. Solche hat es ja schon einige gegeben, ja, so halbe Hexen und so. Wir sind ja immerhin doch schon ziemlich weit in der Geschichte. Also, aber man hat der einen oder anderen bis zum Zweiten Weltkrieg immer noch alles zugetraut. Ja. Und dann konnte es sein, dass da in der Straße auch nicht gestorben ist. Man hat nicht gesagt, wer und wie, weil darf man ja nicht. Und da ist diese Geschichte vielleicht entstanden. Das ist eine Geschichte, die habe ich aufgegriffen bei meinen Nachtwächterführungen. Weil man muss ja da an gewissen Orten ein bisschen was erzählen. Und auf meiner Tour bin ich also da in die Webergasse rein und habe da halt gemacht, wo heute ein fürchterlich hässlicher Betonbau steht und wo früher das Gefängnis war und davor angeblich die Synagoge der Juden. Ja, also in dem Bereich haben also im Mittelalter die Juden gesiedelt, es sollte eine Judenschule gegeben haben. Und da bin ich natürlich stehen geblieben und habe ein bisschen von den Juden erzählt, auch von Israel in unsere Zeit, die ich ja Gott sei Dank nicht mehr mitmachen habe müssen. Und da habe ich natürlich auch eine Geschichte gebraucht. Und dann habe ich die Kerzenhanne von der Webergasse in Erinnerung gehabt, die ja eine Frau war, die erschienen ist und wieder einfach spurlos verschwunden ist. Und die habe ich dann den Kindern speziell erzählt, weil die wollen ja Gruselgeschichten nicht mehr hören. Und einmal haben wir dann sogar einen Späßel von mir hergenommen, den haben wir einen Umhang mit der Kapuze gegeben und der hat dann mit der Kerze in der Hand, ist er dann von unten von der Gasse raufgekommen und ist dann vorbeigegangen und wieder verschwunden.
Oh Gott, ich hätte mich so erschrocken. Aber auch wenn sie jetzt lang nicht mehr gesehen worden ist, möchte ich jetzt, glaube ich, doch lieber kein Risiko eingehen. Endlich daheim. Ich meine, es war ja jetzt doch ein ganz schön langer Tag. Hast du noch Lust auf einen heißen Tee?
Ja, gerne. Warum denn nicht?
Also ich fand die Geschichten heute echt nicht ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, da haben wir unser sonst so ruhiges Eichstätt von der ganz neuen Seite kennengelernt.
Ja, also ich meine, was da alles bei uns so rumgeistert, ne?
Ja, mal schauen, ob mir der kopflose Reiter oder die Kerzenhanne nicht doch nochmal in meinen Träumen begegnen werden.
Ja, unser Eichstätt. Boah, aber ich habe jetzt noch eine lustige Geschichte für dich. Wusstest du eigentlich, dass die Eichstätter auch Sausackschleifer genannt werden?
Sausackschleifer. Muss ich das kennen?
Ja, pass auf.
Oh je, was kommt denn jetzt von der Geschichte?
Nein, keine Geschichte, besser noch ein Gedicht.
Super.
Hey, warte, hör zu. Nach Eichstätt her, zum Altmühlstrand, kam einst ein hoher Herr. Der Bürgerrat beschloss für ihn eine ganz besondere Ehr. In Eichstätt blüht seit alter Zeit die schöne Metzgerszunft. Besonders gut verwurstet sie den Sausack mit Vernunft. Ein Sausack, fest und prall gefüllt, ist gar ein fein Geschenk. Der Rat beschloss, dass man den Gast zum Willkommen mit bedenk. Die Metzger setzten ihren Stolz in diesen Sausack rein. Dass er recht gut uns Schweinern wird, kam sogar Kuhblut rein. Der Sausack passte viel zu groß auf keinen Teller drauf. Ein Stücklein ragte drüber weg, wie man auch dreht und half. Der Teller, der ist gänzlich rund, der Sausack hat ein Eck. Der Rat beschließt einfach und klar, das Eck, das muss halt weg. So schneidet man halt ein Eckerl ab, als Kostprobe für den Rat. Ein angeschnittener Sausack ist kein Gastgeschenk der Stadt. Nach vielem Her und Hin Beschluss, der Sausack nicht verliert, wenn man mit Fürsicht ab ihn schleift und schön auf Glanz poliert. Ein Schleifstein wurde angebracht und wacker dran gedreht, der Sausack platzt und läuft in Dreck, wie es oft im Leben geht. Ein weiser Rat ist vieles wert, zu schlau ist oft genannt. Die Sausackschleifer werden wir seit jener Zeit genannt.
Oh, Kuhblut? Ein Sausack als Geschenk für den Fürstbischof. Und da ist denen echt nichts Besseres eingefallen. Also, ich meine, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen.
Ja, da hast du recht. Das ist jetzt, hört sich nicht so appetitlich an, aber in Eichstätt war das halt also es war ein alter Brauch, dass die Bürger der Stadt jeden neuen Fürstbischof mit einem würdigen Geschenk empfangen. Und der Sausack, der galt halt damals als echte Spezialität der Eichstätter Metzger. Und heute wird das auch Pressack genannt. Vielleicht ist der Begriff gängiger oder vielleicht kann man sich darunter eher was vorstellen. Das wurde dann auch festlich auf einem von Goldschmieden angefertigten prächtigen Teller serviert. Also das war zumindest der Plan, weil der Sausack hat ja dann nicht auf den Teller gepasst. Und die Metzger haben sich dafür richtig ins Zeug gelegt. Also die schnitten die besten Stückchen vom Fleisch, also das haben die zu gleichmäßigen Würfeln geschnitten und gerührt und auch Blut reingerührt, bis es geschäumt ist. Und dann haben die
Geil.
gemischt und gemanscht und dann haben die das gerührt und das Ganze haben die eben dann in einen Sausack gefüllt. Und ja, der war so groß dann letztendlich, dass du hättest zweimal deinen Kopf reinstecken können.
Ja gut, okay, also mein Geschmack trifft es jetzt nicht. Aber trotzdem, ich meine, klar ist das schon ärgerlich, also da steckt man halt so viel Aufwand rein, aber ich verstehe jetzt auch nicht genau, was da jetzt das große Problem dabei war. Ich meine, dann hängt halt das Sausack ein bisschen über den Teller drüber.
Ja, aber ich meine, also sonst hätten die ja die tollen Verzierungen auf dem Teller nicht sehen können. Ich meine, die Goldschmiede, die haben sich da ja so viel Mühe gegeben. Die haben sogar eine Szene aus der griechischen Mythologie in den Tellerboden geprägt. Also, ja, das war jetzt halt keine Option, ne? Und da dachten die sich eben, ja, dass sie halt in der Eile ein Stück vom Pressack mit einem Stein abschleifen können, weil wenn die es abgeschnitten hätten, dann, ja, dann wäre das, hätte es zu sehr aufgefallen. Also, ja, war das die Idee. Und das musste auch schnell gehen, weil der Vorreiter, der hat den Fürst bereits angekündigt. Ja, und in der Aufregung und in der Hast, ja, haben die dann den Sausack halt so bearbeitet, dass er dann am Ende doch geplatzt ist. Ja, und dann letztendlich lag da nur noch so ein unförmiger Klumpen Wurst auf dem Teller. Und die ganze Schönheit des Sausacks, ja, die war halt dann weg. Also, ja.
Ja, auch über Schönheit lässt sich streiten. Aber ja, ich meine, was ist denn dann passiert? Ich meine, haben die dann diesen Klumpen trotzdem überreicht? Schaut ja jetzt nicht sonderlich appetitlich aus.
Ja, nee, also ich glaube, appetitlich hat das echt nicht ausgesehen, weil ich meine, was da ja alles drin war, haben wir vorhin gehört. Ja, nee, das was konnten die dem Bischof natürlich nicht überreichen. Also ja, die Blamage war perfekt. Also sie haben sich ziemlich blamiert. Und ja, so konnte zum ersten Mal die alte Sitte, nämlich dem Fürstbischof ein Empfangsgeschenk zu überreichen, ja, die konnten die halt nicht einhalten, ne? Und ja, dieser Fürstbischof, der zog halt dann ohne einen Präsent in Eichstätt ein und also in der ganzen Umgebung wurde dann noch über die Tat gelacht und auch der Fürstbischof soll es dann auch später erfahren haben irgendwie. Ja, aber seitdem werden halt die Eichstätter Sausagschleifer genannt.
Also ich habe das jetzt noch niemanden sagen hören. Herr Hager, wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie das schon mal jemanden sagen hören?
In Eichstätt ist es bekannt, aber man spricht da nicht drüber. Außer man macht zum Beispiel, nimmt Grund für irgendetwas, zum Beispiel ein Sausagschleiferfest, das oben im Trachtenverein abgehalten wurde vor einigen Jahren. Ja, die Sausagschleife ist ein gängiger Begriff, wie die Kipfelberger Gorsaufhänger, die Nürnberger Peterlersburm und wie jeder Ort hat da früher so seinen Spottnamen gehabt. Und den hat man einfach, wenn man anderen ein bisschen necken wollte, hat man den dem anderen um die Ohren gehalten.
Okay, wenn Sie jetzt sagen, dass sogar jedes Dorf einen Spottnamen hatte, gab es dann vielleicht für Eichstätt sogar mehrere Spottnamen oder wie war das dann?
Ja, der andere Spottname ist eigentlich kaum noch bekannt, der lautet Kübelfranken. Wir waren ja bei Franken bis 1972, ja. Und eigentlich aus der Anfang 19. Jahrhundert sind ja da die Regierungsbezirke umgetauscht worden, waren wir mal ganz groß, der Alpmühl-Donau-Kreis und so weiter. Und in der Zeit, wo wir halt bei Franken waren, wer das erzählt hat, ist auch nicht bekannt. Es ist nur ganz, ganz, ganz kleine Geschichte, dass sie die Eichstätter, also wenn die ihre Notdurft verrichtet haben, das in einen Eimer erledigt haben und diesen Eimer dann am nächsten Tag rausgetragen und ausgeschüttet haben. Und das muss halt irgendjemand gesehen haben, dass die noch ein bisschen rückständig waren und vielleicht noch kein so Plumpsklo hinten am Haus angebaut gehabt haben. Das wurde dann weitererzählt und hat den Eichstätter da diesen Namen Kübelfranken eingebracht. Welcher der ältere Name ist, weiß man gar nicht genau. Möglicherweise sogar der mit den Kübelfranken.
Aber so oder so ist es ja bekannter, dass die Eichstätter die Sausackschleifer sind. Helena, kennen Sie vielleicht auch noch einen anderen Namen?
Na gut, wenn man über Eichstätt schreibt, dann ist es Eichstätt der Domstädter, der seinen Naturpark Altmühl hat. Domstädter ist eigentlich die gängige Bezeichnung für Eichstätt, der Domstädter, ne? Die Leute aus der Domstadt, genau.
Der Dieb am Frauenberg, der Fauserstein, die Kerzenhanne von der Webergasse und der Spottname für Eichstätt. Jetzt haben wir schon echt viel über Sagen und Legenden von Eichstätt gehört.
Ich hätte wirklich nie gedacht, dass sich rund um Eichstätt so viele Sagen und Legenden ranken.
Ja, ich meine, ich hätte es auch wirklich nicht erwartet. Aber was lernen wir daraus? Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband.
Ja, stimmt. Also, keine Ahnung, wie oft ich schon durch die Webergasse gelaufen bin, ohne mir irgendwas dabei zu denken. Ich meine, da wohnen Leute ganz normal, das ist eine ganz normale Straße. Und ja,
die macht ja aber auch einen ruhigen Eindruck. Also beim Fauserstein ist ja auch nicht anders. Wenn da steht mitten auf dem Berg, umgeben von Blumen, kein Baum weit und breit, das sieht auch total friedlich aus. Da denkt man sich ja auch nicht automatisch, dass da früher jemand brutal hingerichtet wurde.
Ja, genau. Also ich finde, wir waren ja auch oben und mitten auf der Heidelandschaft steht da einfach dieser Stein und das sieht total friedlich und total schön aus. Also ja, aber ich meine, ich wende mich jetzt mal an euch, an die Zuhörer. Wenn ihr euch traut, könnt ihr auch mal selber beim Fauserstein vorbeigehen. Oder auch mal nachts durch die Webergasse laufen. Vielleicht seht ihr ja eine Frau mit zwei Kerzen. Da könnt ihr ja mal Ausschau halten.
Und damit verabschieden wir uns. Danke an alle, die bis zum Ende dran geblieben sind.
Ja, vielen Dank. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Gäste, Adalbert Liener und Rudolf Hager, die uns spannende Details zu den Legenden und Sagen geliefert haben und uns auch mega viel bei unserer Recherche unterstützt haben. Also wirklich ein großes Dankeschön. Es hat uns viel geholfen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran, denn in der nächsten Folge erzählen euch Jakob und Aaron, was in Eichstätt zur Barockzeit so vor sich ging. Also es hört sich auch ziemlich spannend an, muss ich sagen.
Ja, schaltet auf jeden Fall ein. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und denkt dran, nichts ist so, wie es scheint.